Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 123 oder 123 mit der Aufnahme am 21.04.2024. Wieder ein Mikrofon für euch, die frierende Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi.
Hallo. Ich friere übrigens nicht mehr, ich war in der Badewanne.
ich habe keine Badewanne. Das ist echt, was in dieser Wohnung fehlt. Okay, gut. Und der viel zu viel arbeitende Pascal Nulderik. Podcast-Arzt, pardon. Hi Pascal.
Hi.
Und die Hirschscheuche wird noch erklärt, dieser Episode. Okay. Euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke, Salut allerseits.
Bin gespannt.
Ja, ich auch. Claudi, was steht auf dem Plan?
Ja, also erstmal jetzt deine Auflösung deines Rätsels. Aber wir haben auch einige News dabei zum GVSG, Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, zum einen im Interview und zum anderen erzählen wir nochmal kurz vorher, was eigentlich mit diesem Gesetz passiert ist und ob es seinen Namen noch wert ist. Dann hat Pascal interessante Hintergründe zum Medizinforschungsgesetz mitgebracht und ich werde noch kurz was zum Bericht der Kommission für Reproduktionsmedizin sagen.
Wow.
Im Interview, wie schon angesprochen, beschäftigen wir uns mit dem GVSG und insbesondere eben mit den Punkten der hausärztlichen Vergütung und wir sprechen dazu mit Dr. Dominik Graf von Stillfried. Er ist Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Ja, morgens geht es um Schulterlavagen. Spreche ich das richtig aus? Lavage. Zur Behandlung einer Kalkschulter. Was zur Hölle ist der Untertitel, den Pascal selber dazugefügt hat?
Ich kenne nicht den Untertitel, aber ist auch gut.
Oder dein Kommentar, wie auch immer. Und wir haben auch diesmal wieder eine Kontaktanzeige mit dabei. Ja,
und
aber
das Wow zwischendrin, sorry, das hatte ich auch deswegen. Ich bin jetzt erst durch das ganze Pad durchgegangen. Es ist eine lange Episode. Das wird.
Ja, jetzt verkraul doch die Hürden.
Wir strafen uns.
Ja, aber spannend. Viele Themen. Also, los.
Gut, dann erstmal zu uns. Wie geht's uns denn? Pascal, möchtest du einmal anfangen? Wie geht's dir?
Ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe gerade einfach sehr Diverses und vieles zu tun von Ehrenamt, Job, die Sachen, die einige, die sehr, sehr viel sind und gerade sehr viel wirken und was einfach viel Arbeit bedeutet, aber jetzt nichts, was hier groß erwähnenswert ist. Deswegen gebe ich einfach direkt weiter an Philipp.
Oh, an mich? Ich bin jetzt völlig durcheinander. Normalerweise ist Claudi dran und nicht nur das, ich habe in meinem Kommentar, nehme ich Bezug auf das,
dann
was
kommt die Claudi
sagt. Deswegen
okay,
muss
dann
die Claudi
starte
jetzt dran.
Ich, okay, genau, dann löse ich mal auf, warum Philipp oben gesagt hat, ich friere, weil ich nämlich hier unten reingeschrieben habe, zu kalt für Gartenarbeit. Und tatsächlich bin ich heute in den Garten gefahren und habe es aber nicht mehr geschafft, außer unseren neuen Spindel-Handrasenmäher in Gang zu bringen. Und danach war ich so durchgefroren, dass ich dann echt in die Badewanne gesprungen bin.
Das ist dieses Ding mit diesem Plastikband dran? Also mit diesem, oder was ist ein Spindel-Rasenmäher?
Nee, einfach so ein manueller, oder?
Genau.
Also
einfach
so
ein Handrasenmäher.
Okay,
so, genau.
Drückt, okay.
So drum ja, ja. Kann man so rumfahren. Da kann man nämlich auch Sonntagsrasen mähen.
Das kann man auch, wenn man weit genug draußen ist.
Stimmt.
Ja.
Aber ihr seid in der Kleingartenanlage, ne?
Ja.
Da vielleicht eher nicht. Ja.
Genau. Nee, was treibt mich ansonsten rum? Ich treibe gerade auch, das kommt ja dann nachher in der Episode, auch gerade die Gesetzgebung wie immer. Und ich stelle mir gerade viele Fragen rund um das Thema Transformation und warum sie eben nicht so passiert, wie man sich das vielleicht gedacht hatte. Und dazu möchte ich auf einen tollen Artikel verweisen von zwei unseren Podcast-Gästen, nämlich Nils Bandelow und Lina Iskandar. Die haben 2021 schon in diesem großen, fetten, dicken Buch Neustart, das ist dieses große Projekt der Robert-Bosch-Stiftung, einen, wie ich finde, sehr tollen Artikel geschrieben mit dem Titel »Wie reform- und innovationsfähig ist das deutsche Gesundheitssystem?« Der hat mich sehr beruhigt oder wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Da werden eben ganz viele Reformhemmnisse auch beschrieben, warum es eben nur so langsam vorangeht, aber eben auch was fördernde Faktoren sind. Also den fand ich echt sehr spannend. Und wenn ich jetzt einmal Nils Bandelow schon erwähnt habe, möchte ich auch noch herzlichen Glückwunsch rübertragen, denn er ist in den Expertenrat Gesundheit und Resilienz berufen worden, der Bundesregierung. Das ist quasi der Nachfolgerrat dieser Corona-Expertenrunde. Und ja, ich packe auch den Link in die Shownotes, da könnt ihr mal stöbern und das könnte man auch als schönes Rätsel machen, denn da sind noch mehr Podcast-Gästinnen von uns mit drin. Genau, also wenn ihr Lust habt,
kann ich diesen Übergang gar nicht mehr machen. Ich wollte sie gerade listen, wer alles in diesem ExpertInnenrat von uns Gästen ist.
Ach so, deswegen wird die Episode so lang.
Deswegen. Gut, dann lassen wir das. Ach so, jetzt klickt alle rein und schaut selber nach. Und genau, vielleicht einen besonderen Gruß an die ExpertInnen, die wir alle schon als Gast begrüßen durften. Genau.
Aber jetzt noch die Auflösung bitte zum Hirsch.
Zur Hirschscheuche. Der Terminus technicus ist Shishi Odoshi. Sagt euch das was. Ihr kennt es garantiert. Nein. Also Gartenplan ist ja sozusagen mein psychischer Ausgleich. Und das Shishi Odoshi kennt ihr, wenn ihr, also kennt jeder, spätestens aus Kill Bill Volume 1. Das ist bei dem, habt ihr es gesehen, nehme ich mal an?
Nee.
Ja. Gottes Willen,
wie kommst du jetzt
Gottes
von?
Willen. Weil in der Endszene, dieses Films wird ein Shishi Odoshi gezeigt, eine Hirschscheuche. Das sind diese Bambus-Wasserspiele, die so sozusagen, da läuft in einer Seite das Wasser rein und das Bambusrohr kippt das dann irgendwann aus und wenn es zurückfällt, dann macht es so ein schönes Geräusch, so klacker, klacker, klacker. Und das soll natürlich also gemacht als Hirsch oder als Kleintierscheuche, sag ich mal, dass die nicht in den Garten kommen, hat natürlich aber auch so einen Zen-Charakter, ja.
Und das ist dein Projekt?
Mein Projekt ist, so ein Ding zu bauen. Ist schon, das meiste ist auch schon hier. Ich kann mir nur vorstellen, nachdem ich irgendwie, ich wollte für diese Episode einen Soundeffekt davon raussuchen. Ah. Und die klingen nicht alle besonders toll. Und meine Befürchtung ist, ich baue dieses Ding in stundenlanger Kleinstarbeit zusammen und bin dann nach einem halben Tag so angepisst von diesem Geräusch, was da im Hintergrund immer ist. Aber mal sehen. Ich werde berichten. So.
Ja, willkommen im GMP-Garten-Podcast. Ja.
Für mich hat es durchaus einen
so
Gesundheitsbezug.
Wer weiß, was man da ausmachen
kann. Meditatives zu sich selbst kommen und zur Ruhe kommen. Insofern hoffe ich mir da auch einen gesundheitspräventiven Effekt. So, jetzt aber genug der Garten-Podcast-Episodenteil und ab zu den News. Beziehungsweise, Pascal, du hattest noch was.
Genau, eine Sache noch vorab. Am 31.05. findet ihr zumindest Philipp und mich in Berlin auf dem BAM-Kongress. Das ist der Bundesfortbildungskongress Allgemeinmedizin. Der findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Und da wird an dem Freitag, den 31.05. in der Mittagspause ein Live-Podcast stattfinden. Und zwar von der Studienlage. Hiermit liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen vom Studienlage-Podcast und mit uns in der Open Space Bühne. Also falls ihr vor Ort seid, dann kommt gern vorbei und hört uns zu, wie wir euch vom Mittagessen abhalten und was erzählen zu, das verraten wir noch nicht, aber dann nachher sicherlich auch hier in den Feeds veröffentlichen werden.
Schön. Ich schicke meinen Pappaufsteller mit dazu.
Ah ja, das ist so ein,
hast du so ein
gerammtes Bild
so, ne?
Von
ja, ja.
Claudia als Wackeldackel. Okay, wir überlegen noch. Das war's. Jetzt kommen wir aber endlich zu den News. Wir fangen an mit dem GVSG. Ich habe es, vielleicht passiert mir das auch nochmal, auch im Interview mehrfach GSVG genannt. Also immer wenn ich von einem dieser beiden rede, meine ich das Gleiche. Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz ist hier gemeint. Und das wurde ganz schön runtergekocht, kann man sagen. Mhm. Es gab ja schon diverse, ich sag mal, semi-öffentliche, sozusagen veröffentlicht ist ja das falsche Wort, ne? Referentenentwürfe, die aber noch offiziell nicht das Licht der Welt erblickt hatten, die so ein bisschen Geschmack darauf gaben, was denn darin enthalten sein könnte. Und jetzt der erste, der offiziell vorliegt und auch zur Verbändeanhörung etc. freigegeben wurde, enthält dann doch sehr wenig davon. Also Gesundheitsminister Lauterbach hat das jetzt so ein bisschen umgedeutet zu einer Offensive gegen den Hausarzt und Hausärztinnen im Mangel. Und ja, die Krankenkassen freuen sich, dass sie weniger Geld ausgeben sollen. Die Hausärzte und Hausärztinnen dringen auf eine schnelle Umsetzung, soweit auch nicht überraschend. Und die Fachärztinnen und Fachärzte hoffen auf noch mehr Zugeständnisse. Aber was ist denn jetzt alles raus? Und jetzt zumindest die großen Themen, der gesamte Part Gesundheitsregion, der gesamte Part Gesundheitskioske, also wirklich große Brocken, die Primärversorgungszentren und auch, die mich wirklich überrascht hat, die Förderung von Medizinstudienplätzen, also gar nicht, dass mich das grundsätzlich überrascht hat, aber die Finanzierung darüber, nämlich über die gesetzliche Krankenversicherung, was irgendwie gar nicht deren Aufgabe ist, denke ich. Ja, aber das ist gut, dass ich mich hier gar nicht drüber aufregen muss, dass da sozusagen oder Interessen und Finanzkonzepte miteinander verknüpft werden, die besser getrennt bleiben sollten. Claudi, was bleibt denn noch drin?
Ja, vielleicht kann man ja noch dazu sagen, es wird ja auch gemunkelt, dass es wieder reingeholt wird über Änderungsanträge. Ne? Also ich bin echt fast vom Hocker gefallen, ehrlich gesagt, dass ich das gehört habe, weil das ist ja eigentlich, also sind ja die drei Hauptthemen, die das Gesetz ja ausmachen eigentlich. Ne?
Die dem auch den Namen gegeben haben, ne?
Genau, dass die dann rausfliegen, fand ich echt krass. Genau, was bleibt drin? Also ich will euch jetzt gar nicht hier, ich glaube, ich habe so 14, 15 Punkte, das sind so ganz kleine Kleckergeschichten irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da wurde auch ganz viel noch so mit reingequetscht, was sonst nirgendwo irgendwie reingepasst hat. Also ein oder der größte Punkt ist ja sozusagen die Reform der hausärztlichen Vergütung, da sprechen wir ja nachher im Interview drüber. Aber ich nenne jetzt nur einfach mal so zwei, drei Beispiele, die herausgegriffen sind, beispielsweise steht jetzt auch noch was drin zur Erweiterung der Bonusprogramme für die hausarztzentrierte Versorgung. Es geht nochmal um die Weiterentwicklung des gemeinsamen Bundesausschusses. Dann ist aber auch sowas drin wie digitale Sitzung und Beschlussfassung von Selbstverwaltungsgremien, Erleichterung der Gründung medizinischer Versorgungszentren und so weiter. Eine Sache will ich sehr positiv hervorheben, und zwar ist das die separate Bedarfsplanung von Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen, weil das finde ich wirklich super, dass das also in der, ich hoffe, dass es auch durchgeht, weil das war ja lange auch kritisiert worden, dass die sozusagen nicht separat beplant sind, sondern damit in einen Topf fallen. Und deswegen kann man eben diese Versorgungslücken da gar nicht so gut deutlich sehen und erkennen. Stimmt. Genau, ja. Ansonsten gibt es also auch noch so Sachen wie Streichung des Zusatzentgelts für Corona-Testung in Kliniken und so weiter. Also es sind irgendwie ganz viele kleine Kleckersachen jetzt noch drin, aber diese großen Hauptpunkte, die irgendwie nicht. Und genau, die Vergütung der Hausärztinnen und Hausärzte, da gibt es natürlich auch noch einige Regelungen dazu und die gucken wir uns dann später im Interview an.
Wir können die Liste ja in die Shownotes reinpacken. Ich finde sie trotzdem ganz lustig. Also wir müssen sie jetzt wirklich nicht alle vortragen, aber genau.
Ich bin auch wirklich gespannt, ob das so kommt, wie gemunkelt wird, dass dann noch ein Teil dazugeholt werden sollte, weil das ja zumindest erfordern würde oder eigentlich ja schon wichtig wäre für eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, das dann vorher zu wissen, was da denn genau drin ist, ja, dass man da auch entsprechende Leute einladen kann, auch eigentlich wäre es sehr gut, auch wenn man das natürlich sicherlich schon ungefähr weiß, dazu eine Anhörung der Verbände zu haben, weil dann so Riesenthemen quasi über einen Änderungsantrag im Bundestag reinzuschieben, wirkt dann doch auch sehr schwierig, finde ich, das vorher dann nicht irgendwie als Ministerium zu veröffentlichen und zu diskutieren. Und genau, wir sind aber gespannt, werden berichten, wenn es dazu Änderungen gibt und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz wieder gestärkt wird. Und jetzt machen wir aber erstmal weiter mit der Lex Lilly. Denn der Kabinettsentwurf des Medizinforschungsgesetzes, der wurde am 27.03. beschlossen, also mittlerweile vor fast einem Monat, enthält überraschenderweise eine Regelung, die man von einem SPD-Gesundheitsminister nicht unbedingt erwartet hätte und von der ich ehrlicherweise auch hoffe, dass sie nicht beschlossen wird. Und zwar, dass Pharmafirmen künftig die ausgehandelten Preise mit dem GKV-Spitzenverband geheim halten dürfen. Das hat natürlich für den großen GKV-Bereich quasi keine Auswirkungen, weil die Rabatte bestehen ja. Aber wohl für die selbstzahlende PKV, weswegen die PKV davon nicht begeistert ist, sowie das internationale Ausland. Denn es gibt einige Länder, ich kann sie nicht aufzählen, es gibt einige Länder, deren Erstattung sich an Deutschland orientiert. Ja, die sagen, es ist ja ein großes Land, die haben da sogar eine Kosten-Nutzen-Bewertung, daran orientieren wir uns auch, was die so verhandeln. Und bisher ist der nach dem 7. Monat nach Marktzulassung gültige Erstattungsbeitrag öffentlich. Und ist irgendwie eigentlich klar, dass die Pharmaindustrie und ihre Verbände diese Regelung nicht gut fanden. Ja, das kann man sich irgendwie vorstellen. Ne? Aber eigentlich hatten sich daran alle gewöhnt und das ist nach allem, was so dazu veröffentlicht wurde, aus Journalistinnenkreisen auch so, dass die das jetzt gar nicht mehr groß auf der Agenda hatten. Dass jetzt plötzlich diese Änderung vorgeschlagen wird, geht nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands auf eine einzelne Pharmafirma, nämlich Eli Lilly, zurück, den Lauterbach offenbar Gehör geschenkt hat. Die Recherche verlinken wir auch gerne einmal, da dürft ihr gerne euch das einmal nochmal genauer durchlesen. Denn dieser US-Pharmakonzern will in Rheinland-Pfalz 2,3 Milliarden in eine neue Fabrik investieren. Spatenstich war auch neulich, gab es in der Presse. Und will damit auch 1000 Jobs in der Region schaffen. Gleichzeitig haben die, so wie andere Pharmafirmen jetzt auch, ne, eine Abnehmensspritze und ein wirkstoffgleiches Diabetes-Medikament entwickelt. Ja, das ist einmal Zepbound und einmal Mounjaro. Und das Abnehmmittel wird von den Kassen nicht übernommen. Da wurden ja auch gerade andere Präparate vom Geber offiziell als Lifestyle-Medikament eingestuft. Darüber kann man sicherlich nochmal separat diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Für das Diabetes-Mittel muss aber noch ein Beitrag verhandelt werden. Ja. Und wenn dieser Erstattungsbetrag öffentlich wird, wird es aber viel schwerer, mehr Geld für die Abnehmspritze zu verlangen. Ne? Dann zu sagen, hier, Leute, die privat zahlen sollen, sollen aber so und so viel mehr bezahlen. Und da wäre es natürlich super praktisch, wenn dieser Preis geheim bliebe. Also künftig sollen beispielsweise noch die Krankenhäuser die Preise erfahren dürfen. Die brauchen das ja nachher für die Abrechnung, ebenso wie alle Personen, die das Arzneimittel erworben haben. Dabei werden wir dann irgendwann auch den wahren Preis erfahren, weil das wird dann nicht komplett geheim bleiben. Zwar wurden im Kabinettsentwurf, da habe ich mal entgegengehalten, gegen den Referentenentwurf noch die Arzneimittelimporteure aufgenommen, aber das ist, finde ich, nur eine leichte Verbesserung. Und auch die hier ja schon bei uns im Podcast war, die grüne Gesundheitspolitikerin Paula Pichotta hat da mit Blick auf mögliche steigende Arzneimittelpreise im Rest von Europa bereits Kritik geübt. Und ich hoffe auch sehr, dass diese Regelung so nicht kommt. Das hat mich doch ein bisschen negativ überrascht. Mhm. Und bin mal gespannt, was draus wird. Zum restlichen Medizinforschungsgesetz haben wir voraussichtlich noch eine weitere kommende Episode. Aber stay tuned.
Mhm. Okay, dann weiß jetzt keinen guten Übergang, aber ich mache einfach mal weiter. Und zwar habe ich ja noch eine News mitgebracht zur Kommission zur Reproduktionsmedizin, die ja ihren Bericht vorgelegt hat. Und da will ich einmal den Tagesspiegel-Background zitieren. Der 15.04.24 kann zu einem wichtigen Tag für die reproduktiven Rechte werden oder zu einer Fußnote in der Geschichte der Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen, Leihmutterschaft und Eizellenspende. Fand ich irgendwie ganz passend zusammengefasst und ja, auch generell, also ich will keine Werbung machen für den TSB, aber wenn jemand vom TSB uns hört, ich finde die echt immer top recherchiert, top aktuell und ich habe bislang nur einen Fehler gefunden, jetzt anderthalb Jahren lesen, also großes Kompliment an das ganze Team. Aber gut, wie gesagt, keine Werbung an der Stelle, aber
überhaupt
das war mir
nicht.
Wichtig,
kam
das mal auszusprechen.
Nicht rüber, nein, also sehr neutral dargestellt.
Wir können auch kurz unsere Kontonummer da lassen.
Nee, aber ich finde das wirklich einfach immer faszinierend, wie schnell die da die News raushauen. Egal, so, also, worin geht's jetzt in dieser Empfehlung? Also, es gab eine Kommission, die eingesetzt wurde, um sich sozusagen den Paragraph 218 Strafgesetzbuch einmal genauer anzuschauen. Es ist ja so, dass in Deutschland bislang die Schwangerschaftsabbrüche sozusagen im Strafgesetzbuch geregelt sind, also strafbar sind, aber eben nur unter bestimmten Umständen dann eben nicht. Und diese Kommission hat sich sozusagen die Schwangerschaftsabbrüche angeguckt, aber auch die Eizellenspende und auch die Leihmutterschaft. Und wie gesagt, am 15.04. wurde das jetzt auch in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Zu den Inhalten sage ich gleich nochmal was, aber schon vorweg kann man oder konnte man sehr deutlich vernehmen, dass die Reaktionen sehr verhalten dazu ausgefallen sind, dass jetzt sozusagen das erstmal regierungsintern besprochen werden soll, aber wahrscheinlich jetzt nicht unmittelbar an gesetzliche Änderungen überführt werden soll. Also man hält sich da sehr bedeckt, weil es eben auch in der Ampel ein großes Streitthema ist, auch was jetzt diese Kommissionsempfehlungen angeht. Was empfiehlt die jetzt die Kommission? Also in puncto Schwangerschaftsabbrüche ist es so, dass sie da unterscheiden und zwar in der Frühphase der Schwangerschaft, also bis zur 12. Woche, sollen die straffrei und rechtmäßig sein. Für Abbrüche in der mittleren Phase bis zur 20. Woche wird hier nochmal so ein Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber eingeräumt. In der letzten Phase, also ab der 20. Woche, soll dann aber die Unrechtmäßigkeit bestehen bleiben, eben aber unter Ausnahmen, ne, wenn zum Beispiel die Gesundheit der Mutter gefährdet ist durch die Schwangerschaft. Bisher ist es aber so, also dass sozusagen eine Schwangerschaftskonfliktberatung, die ist vorgeschrieben, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann und das wird aber auch für sinnvoll erachtet und auch weiterhin empfohlen. Das sind sozusagen die Empfehlungen zu den Schwangerschaftsabbrüchen. Was ist jetzt zur Eizellenspende gesagt worden? Da ist, ich sag mal, relativ grünes Licht, es werden enge Voraussetzungen definiert, worunter das möglich ist, aber das war jetzt nicht so das große Streitthema an sich, dass man sich relativ einig, dass das unter den Voraussetzungen eben ermöglicht werden soll. Was nochmal ein bisschen streitbehafteter war, war die Leihmutterschaft und zwar aus dem Grund, dass es da eben viele ethische, praktische und rechtliche Streitigkeiten und Überlegungen gibt. Deswegen soll sozusagen die altruistische, also das ist auch nochmal wichtig, dass das eben keine Leihmutterschaft ist, die jetzt monetär irgendwie vergütet wird, sondern eben altruistisch ist, dennoch verboten bleiben und nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen, zum Beispiel ein nahes verwandtschaftliches oder freundschaftliches Verhältnis, dann ermöglicht werden. Also das sind so diese Kernpunkte, aber wie gesagt, es ist eigentlich unrealistisch, dass zumindest in dieser Legislatur die Empfehlungen noch so umgesetzt werden. Was ich aber auch ganz spannend finde, es gibt, ich glaube, seit ungefähr 3 Jahren die sogenannte ELSA-Studie, die Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer in den Blick nimmt, weil das einfach ein Forschungsgebiet ist, wo ganz, ganz wenig passiert ist. Ne? Also überhaupt dieses Thema, sich einmal anzugucken, wie geht es Müttern oder auch Familien, die quasi ungewollte Schwangerschaft ausgetragen haben. Ich packe da einfach nochmal 2 Links in die Shownotes, wo ja so Einzelprojekten in Studien dann auch nochmal sich diese Lage und die Versorgungslage für Schwangerschaftsabbrüche nochmal angeguckt wird in Deutschland. Genau, das dazu.
Ja, da gab es auch einen wirklich, fand ich, einen ganz guten Politik-Podcast vom Deutschlandfunk diese Woche zu. den ich schon gehört habe. Also den, wenn man sich da nochmal die Diskussion, auch die historische Einordnung, wo kommt denn das eigentlich her? Wie war das, wie ist denn das Bundesverfassungsgericht damals zu dieser Entscheidung gekommen, die das, die die aktuelle Rechtslage sozusagen vorgegeben hat? Wer da reinhören oder das ein bisschen genauer beschäftigen möchte, das kann ich auch empfehlen. So, kommen wir zu den Kurznews. Ich habe was Kurzes mitgebracht, und zwar habe ich bei einer Apotheke ad hoc eine Auflistung gefunden zu den BMG-eigenen Apps. Also, welche Apps hat das Bundesministerium für Gesundheit dann eigentlich selbst beauftragt oder entwickeln lassen? Mhm. Und es waren insgesamt 8 Stück, und zwar das meiste erstmal mit Corona, ne? Da kann man sich noch dran erinnern. Corona-Warn-App, klar, das ist auch mit Abstand die teuerste, ja. Corona-Datenspende-App und auch diese Kopfpass- und Kopfpass-Check-App, ne? Also, das sind schon 4 davon. Aber es gibt eben auch noch was zur STIKO, zur SafeWork etc. Und das fand ich einfach eine ganz interessante Auflistung. Also da mal, wen das auch interessiert, kann da gerne mal drauf schauen.
Dankeschön. Ich habe einen Veranstaltungshinweis. Ist noch ein bisschen in der Ferne, erst im September. Aber vielleicht dadurch, dass es in Österreich stattfindet, wer schon Lust hat, Tickets zu buchen. Und zwar die 3 Ländertagungen des Vereins zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen, die dieses Jahr unter dem Motto steht, vernetzt versorgen, Primärversorgungszentren, Praxisnetzwerke und interprofessionelle Zusammenarbeit, findet vom 26. bis 27.09. an der Fachhochschule Linz statt. Warum hebe ich das so hervor? Ich finde es immer sehr spannend. Also 3 Länder bezieht sich auf Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich war da vor 2 Jahren, also die findet alle 2 Jahre statt, die Tagung in Bern, und fand es mega spannend, da auch zu gucken, wie in den 3 Ländern auch jetzt, was die Akademisierung angeht oder was generell die Gesundheitsberufe dann angeht, wie deren Stellung ist in der Versorgung. Und da sozusagen fand ich es relativ einfach oder niedrigschwellig, auch selber für das eigene Land und das eigene Handeln dann Ideen mitzunehmen oder zu gucken, wie es woanders läuft. Deswegen, ja, möchte ich das an der Stelle auch empfehlen.
Wo liegt denn Linz?
Dort, wo es Linzer Torte gibt.
Okay, gut. Danke.
Oberösterreich.
Gut.
Sehr hilfreich, ja.
Genau. Ich habe, ja, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu wenig pflegepolitische Themen hier reinbringe, aber das kompensiere ich ja, indem ich dann immer mal wieder und regelmäßig den Übergabe-Podcast, beziehungsweise Pascal macht das fast mehr als ich, empfehle. Und das kann ich jetzt wieder tun. Und zwar haben die angefangen, Christian Köpke, einer der Hosts, hat damit angefangen, wichtige Themen für die Pflege auch mal in ausführlicheren Kurzvideos, macht auch keinen Sinn, aber in guten, schönen, knackigen Videos zusammenzufassen. Da sind auch schon, glaube ich, 3 Folgen jetzt erschienen, Pflegepersonalregelungen, Expertenstandards, und ich glaube, jetzt am Dienstag ist auch die nächste und dazu Leitlinien geplant. Link kommt in die Shownotes. Gerne mal reingucken, wer auch mal wissen möchte, wie denn einer der Hosts des Übergabe-Podcasts aussieht.
Ich wollte gerade fragen, zeigt er sich, oder?
Aber ja, yeah.
So was ganz anders hier im Podcast. Sehr gut.
Ja, super. Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis oder vielmehr einen Aufruf für einen Call for Abstracts. Und zwar ist auch noch eine Weile hin, aber am 21. und 22. November findet die 7. Community Health Konferenz in Bochum statt. Und da gibt es noch bis zum 15. Mai jetzt die Möglichkeit, Einreichungen zu machen für die Tagung. Link ist auch in den Shownotes.
Ich habe noch eine Empfehlung. Ich produziere ja auch mit dem Christian zusammen, so viel Werbung sei erlaubt, auch einen neuen Podcast, und zwar von der One Health Plattform. Und ich meine, das One Health Konzept hatten wir hier und da ja auch schon mal erwähnt. Ich werde das jetzt auch nicht vorlesen, was sozusagen das Selbstverständnis dafür ist, aber sozusagen einfach verschiedene Disziplinen, die alle mit der Gesundheit von Menschen zu tun haben. Und dazu gehört auch eben die Tiermedizin oder auch die Ökologie und die Klimaforschung sozusagen zusammenzubringen. Und die haben jetzt die 2. Episode, in der 3. arbeite ich gerade. Link kommt in die Shownotes. Ich finde es hörenswert. Ich habe auch gerade von einer der Expertinnen ein Bild bekommen, dass sie gerade jetzt nicht Aufnahmen nachliefern kann, weil sie in Oberösterreich dabei ist, Baby-Sumpfschildkröten zu zählen. Und da hat sie mir ein Bild geschickt. Sehr schön.
Das ist mal ein guter Ausreder.
Ja, okay. Ja, wow. Wollte ich auch sagen.
Und das ist auch der Bogen zum Garten-Podcast, genau, vom Anfang, richtig, oder?
Ja.
Gut, dann gehen wir zum Interview.
Genau, wir sprechen heute im Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des Zentralinstituts für die Kassenärzteversorgung in Deutschland, dem ZI. Und das ist, naja, ich würde sagen, so eine Art Think Tank für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Und die machen viele Datenanalysen, so wie hier zur hausärztlichen Versorgung machen, aber auch ganz andere coole Projekte wie den Versorgungsatlas. Da vielleicht ein Interessenskonflikt-Disclaimer. Ich bin da im wissenschaftlichen Beirat seit kürzerem. Genau, und der Vorstandsvorsitzende ist Dominik Graf von Stillfried und der war seit 2008 bereits beim ZI, erst als Geschäftsführer und jetzt als Vorstandsvorsitzender, wobei ich glaube, dass das vor allem eine Strukturänderung war und er weiterhin, also halt vorher und nachher ungefähr das Gleiche zu sagen hatte, aber das haben wir ihn auch gar nicht gefragt. Im Interview geht es jetzt um einzelne Aspekte, dass ich habe es ja schon HVSG genannt, also für Hausärztliche Versorgungsstärkungsgesetz. Ist vielleicht ein bisschen nerdy, geht ein bisschen arg rein in die hausärztliche Vergütung, aber sonst ist ja auch im Gesetz nicht so super viel übrig geblieben, was jetzt gut sich zusammenführen lässt. Und ich würde sagen, damit hören wir erstmal rein.
Mhm. Ab zum Interview.
Hallo Herr von Stillfried, schön, dass Sie Zeit für ein Interview mit uns haben. Wir wollen heute über das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das GSVG, sprechen, beziehungsweise Teile davon, denn dafür ist das Gesetz umfangreich. Legen wir also los.
Ja, genau. Es wurde ja lange angekündigt. Wir hatten ja letztes Jahr im Juni schon einen ersten Referentenentwurf. Jetzt gibt es sozusagen den nächsten oder den aktuellsten. Und da hat sich ja einiges getan. Also so die Kernelemente sind ja irgendwie wieder rausgeflogen. Aber was jetzt drin ist, ist die Entbudgetierung für die Hausarztpraxen. Können Sie uns denn kurz einmal umreißen, wie soll diese denn aussehen?
Ja, zum einen, es ist der erste überhaupt offizielle Referentenentwurf. Die anderen waren ja inoffizielle Arbeitsentwürfe. In dem ersten offiziellen Referentenentwurf, der auch für die Stellungnahme der Verbände dann herangezogen wird, ist erfreulicherweise die Entbudgetierung drin geblieben. Ein ganz wichtiges Ziel aus unserer Sicht, die Entbudgetierung der vertragsärztlichen Versorgung insgesamt, aber erstmal jetzt beginnend mit der hausärztlichen Versorgung zu erreichen, weil wir glauben, dass die Zukunft der vertragsärztlichen Versorgung ganz maßgeblich davon abhängt, dass auch die finanziellen Perspektiven für die vertragsärztliche Versorgung verbessert werden. Mhm. Und die Entbudgetierung ist nicht überall in Deutschland, aber an vielen Orten in Deutschland ein wichtiger Beitrag dazu, zur Stabilisierung der hausärztlichen Versorgung. Wie soll das jetzt funktionieren? Im Wesentlichen ist das Prinzip der Entbudgetierung, dass die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen das Geld für eine Leistung bekommen, das die Eurogebührenordnung vorsieht. Mhm. Und das ist heute nicht so, weil es historisch bedingt sogenannte Budgets immer noch gibt. Die heißen heute nicht mehr ganz so, die heißen jetzt morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Aber im Grunde genommen ist die Funktionalität gleich geblieben. Die Menge des Geldes, das die Krankenkassen für die Versorgung der Patienten an die KV überweisen, ist begrenzt. Und zwar ex ante begrenzt und reflektiert nicht zwingend den Versorgungsbedarf der Patienten. Und die Entbudgetierung soll jetzt dafür sorgen, dass diese finanzielle Begrenzung des Geldbetrages, der vorab überwiesen wird, nicht mehr limitiert, wie viel Geld der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin für die einzelnen Leistungen bekommt. Und im Grunde genommen könnte man ganz einfach sagen, es gilt die Eurogebührenordnung. Punkt. Da wir aber aus einer Welt kommen, in der die hausärztliche Versorgung eingebettet ist in ein größeres Gesamtkonstrukt der sogenannten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, muss sozusagen der Übergang geklärt werden. Wie komme ich aus der alten Welt in die neue Welt? Und dafür gibt es jetzt einen relativ komplizierten Paragraphen als Entwurfsfassung in diesem GVSG, mit dem, glaube ich, die ärztliche Selbstverwaltung nicht ganz zufrieden sein kann.
Und ich meine, es gab ja jetzt bei den Kinder- oder in der Kinder- und Jugendmedizin gab es ja diese Entbudgetierung schon. Hat man sich daran sozusagen orientiert oder wurde jetzt nochmal ein neues Konstrukt oder war es nochmal notwendig, ein neues Konstrukt aufzubauen?
Ein Teil der Komplexität für das Ganze resultiert daraus, dass es Regionen gibt. Ich hatte ja gesagt, aus historischen Gründen kommen diese finanziellen Begrenzungen. Dass es Regionen gibt in Deutschland, wo die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte schon so stark zurückgegangen ist, dass das Geld, was in der Gesamtvergütung für die hausärztliche Versorgung vorgesehen ist, im Grunde genommen ausreicht oder vielleicht sogar mehr als ausreicht, dass man aber in der hausärztlichen Versorgung behalten möchte. Und nur in den Regionen, wo das Geld für die hausärztliche Versorgung nicht ausreicht, aufstocken will. Und das hat man bei der kinderärztlichen Versorgung auch so gemacht, hat man gesagt, Vereinfacht gesagt, überall da, wo dieser bisher vorgesehene Geldbetrag nicht ausreicht, wird er dann eben aufgestockt. Das war die vereinfachte Regelung für die Kinderärzte. Mhm. Und aus, ich würde mal sagen, aus unserer Sicht jedenfalls nicht ganz nachvollziehbaren Gründen ist die Formulierung für die Hausärzte jetzt modifiziert worden und macht es komplizierter. Zum einen besteht eine Abweichung darin, für die Kinderärzte wird gesagt, die Gesamtvertragspartner, also die Krankenkassen und die kassenärztlichen Vereinigungen, vereinbaren Zuschläge, wenn eben der Versorgungsbedarf, also die Menge an Leistungen, die die Kinderärzte erbracht haben, die bisher dafür vorgesehenen Geldmittel überschreitet, werden Zuschläge vereinbart, die dann geeignet sind, sozusagen das Geld wieder zurückzuholen oder das notwendige Geld von den Kassen zu holen. Diese Formulierung ist jetzt für die hausärztliche Versorgung aufgeweicht worden. Da steht nicht vereinbaren, sondern verhandeln. Und in der Rechtstechnik ist das sozusagen ein schwacherer Begriff. Das bedeutet nicht zwingend, dass man zu einem Ergebnis kommt. Wenn da steht vereinbaren, dann muss man eigentlich zu einem Ergebnis kommen. Und das Ziel ist bei der Formulierung für die Kinderärzte schon klar vorgegeben. Und bei der Formulierung für die Hausärzte ist das eben wesentlich schwammiger. Und das wäre ein Punkt, wo man sagen könnte, da stecken erfahrungsgemäß dann jede Menge Schwierigkeiten drin, wenn die Kassenseite beispielsweise kein Interesse hat, hier zu einem entsprechenden Ergebnis zu kommen, kann sich das Ganze sehr, sehr lange hinziehen, muss durch Schiedsverfahren. Es ist keineswegs sicher, dass das Schiedsverfahren dann auch im Sinne der Regelung ausgeht. Also da stecken jede Menge Unsicherheiten drin. Das ist aus unserer Sicht unnötig und müsste nicht so sein. Und man stellt sich die Frage, warum man das jetzt hier so formuliert hat, weil das potenziell eben den eigentlichen Zielen zuwiderlaufen kann. Und der zweite Punkt, der Unsicherheit schafft, ist, dass die Formulierung, auf welche Geldbeträge genau aufgesetzt wird, hier auch modifiziert worden ist. Und das kann leicht geheilt werden, aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann gäbe es Schwierigkeiten mit den sogenannten Vorwegabzügen. Also in der Gesamtvergütung stecken auch Beträge für Sicherstellungsaufgaben, wie zum Beispiel Bereitschaftsdienst, wie zum Beispiel für die Förderung der hausärztlichen Weiterbildung und viele andere Dinge. Und diese Vorwegabzüge sind unseres Erachtens hier nicht ausreichend berücksichtigt. Das kann man alles heilen, aber es ist irgendwie nicht ganz eindeutig oder nachvollziehbar, warum man hier von der an und für sich klaren und bereits auch ja schon umgesetzten Regelung für die Kinderärzte abgewichen ist.
Okay, jetzt sind wir mal optimistisch, dass das dann geheilt wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Es gibt ja noch ein paar Schritte, bevor so etwas dann dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden würde. Und wenn wir jetzt auf den Namen des Gesetzes gucken, geht es ja eigentlich auch um eine Gesundheitsversorgungsstärkung. Ist die Entbudgetierung denn vor allem etwas, was den Hausärztinnen und Hausärzten zugutekommt, was ja ein valider einzelner Punkt sein kann, oder auch etwas, wo die Versorgung insgesamt davon profitieren kann?
Also ich glaube, eins ist ja wichtig für die nächsten Jahre. Wir wissen, dass wir auf eine Personalmangelsituation zulaufen, insbesondere in der hausärztlichen Versorgung. Das wissen wir, weil wir sehr leicht sehen können, wie lange die Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung benötigen. Das sind mittlerweile fast 10 Jahre und eben nicht die erwarteten 5 oder 6 Jahre.
Sondern genau, nicht nach 5 Jahren fertig gewesen, bin immer noch dran. Genau.
Wir sind ein Beispiel dafür und viele andere füllen die Statistik in ähnlicher Weise, sodass wir eben schon einen ganz guten Überblick jetzt haben können, wann, wie viel Hausärztinnen und Hausärzte voraussichtlich in der Versorgung ankommen, wenn sie nicht auf andere Weise unterwegs verloren gehen. Und die Perspektive ist insofern keine unpräzise Erwartung, sondern die kann recht gut quantifiziert werden. Und außerdem wissen wir, dass es natürlich viele Regionen gibt, in denen die Niederlassung vielleicht weniger attraktiv ist als andere. Wir wissen, dass die Arbeit in der Praxis zunehmend belastet wird durch Bürokratie, durch nicht funktionierende Digitalisierungsansätze. Insofern ist die Frage der Finanzierung, der Vergütung nur ein Aspekt von vielen, die erforderlich sind, um die Versorgung zu stabilisieren. Aber es ist insofern ein wesentlicher, weil wir ja auch wissen, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich jetzt gerne auch anstellen lassen, zumindest vielleicht zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit Später würden sie vielleicht auch eine Praxis übernehmen. Aber gerade in dieser Anstellungsphase beispielsweise spielt es eine ganz große Rolle, ob und wie die Praxen finanziert sind, relativ zu anderen Alternativen, in denen Ärztinnen und Ärzte tätig werden können. Und wenn wir sehen, wie vorteilhaft die Regelungen im Bereich der stationären Versorgung jetzt sind und der Gesetzgeber ja zunehmend, denke jetzt hier an die Krankenhausreform, das KVVG, die Bemühungen auch dahin gehen, den Krankenhäusern Zugang auch zur hausärztlichen Versorgung zu geben, ihnen quasi die Möglichkeit zu geben, an der hausärztlichen Versorgung teilzunehmen. Da könnte man jetzt erstmal sagen, das ist doch wunderbar, dann werden also sozusagen Personaldefizite jetzt aus dem Personalkörper des Krankenhauses ausgeglichen. Aber wir wissen auch, dass es gar nicht so einfach ist, die hausärztliche Versorgung mal eben nebenbei zu machen. Als Fachinternist beispielsweise an einem in Zukunft sehr stark abgespeckten Krankenhaus, ob das dann sozusagen tatsächlich die Zukunft der hausärztlichen Versorgung sein sollte, darüber kann man streiten. Aber eins wissen wir, dass auch diese Einrichtungen, selbst wenn sie in ihrem Leistungsumfang stark eingeschränkt werden in der Zukunft und wenn sie als Krankenhaus eigentlich fast dysfunktional werden, immer noch deutlich besser finanziert sind als eine normale Hausarztpraxis.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Sie sprechen von den Level-1i-Kliniken dann? Oder
ja, die heißen ja jetzt nicht mehr so, sondern das sind die, in der Krankenhausreform sind das dann die 115G-Häuser. Paragraph 115G ist da der Regelungsstandort. Aber es sind genau diese kleineren Krankenhäuser, die sozusagen bei einer stärkeren Zentralisierung der stationären Versorgung dann eigentlich nur noch eine Randfunktion haben und im Grunde genommen als Krankenhäuser wahrscheinlich mittelfristig gar nicht so wirklich überlebensfähig sein werden. Ob und wie diese Konstruktion funktioniert, muss man wahrscheinlich an anderer Stelle diskutieren. Aber in diesem Zusammenhang wird ja eben auch überlegt, ob nicht solche kleinen Krankenhäuser in Zukunft die hausärztliche Versorgung sozusagen mit unterstützen könnten. Mhm. Und wenn man die mal jetzt als Beispiel heranzieht, dann sieht man, dort werden die Personalkosten für angestellte Ärzte vollständig von den Kassen übernommen. Mhm. Und zwar in der Höhe des jeweiligen Tarifvertrages für angestellte Ärzte und das auch unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Tarifvertrages. In einer Praxis muss der Praxisinhaber das aus Mitteln finanzieren, die in ihrer Bemessung keineswegs exakt diesen Betrag abbilden, mit 2 Jahre Verspätung erst sozusagen Veränderungen im Tarifvertrag aufgreifen. Das heißt, er muss sozusagen gegenüber dem Krankenhaus vorfinanzieren und es ist keineswegs sicher, dass er tatsächlich diesen Betrag auch bekommt, weil er natürlich in dem Preiszuwachs für die ärztliche Leistung sozusagen eine Mischkalkulation geliefert bekommt, aus der er viele andere Kosten auch decken muss, die da auch gar nicht vollständig abgebildet werden. Und er muss also jonglieren. Er hat unter Umständen nicht diesen finanziellen Spielraum einer Ärztin oder einem Arzt, die in einer Praxis angestellt tätig werden wollen, sozusagen dasselbe zu zahlen wie ein kleineres Krankenhaus oder auch ein größeres Krankenhaus, das ein Hausarzt zum Beispiel als Annex zur Notaufnahme einstellen möchte. Das heißt, wir geraten auf eine schiefe Ebene und da ist natürlich die Entbudgetierung insofern ein wichtiger Schritt, als sie zumindest mal sicherstellen soll, dass die ärztlichen Leistungen der Hausärztinnen und Hausärzte in der Höhe bezahlt werden, wie die Eurogebührenordnung es vorsieht. Aber auch dann ist es immer noch nicht genauso attraktiv wie im Krankenhaus.
Ja, ich merke schon, ne, meine Chefs stöhnen gerade auch so ein bisschen mit den ja völlig zu Recht vorgenommenen RFA-Tarifsteigerungen und dann erhöht sich ja auch die VKA-Entgelttabelle, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, zum 1.4. oder 1.5. Ja, und dementsprechend, die sind ja auch so, oder naja, es ist ja vorgesehen und es passiert auch in meiner Praxis genauso, dass die dann eben angepasst wird, ne, an das, was ich in der Klinik verdienen würde. Das sollte ja so sein in der Weiterbildung, damit die Leute nicht wesentlich zu unattraktiveren Bedingungen arbeiten. Also alles völlig richtig, aber das ist natürlich
Und ihr Chef im Krankenhaus tut sich wesentlich leichter, als ihr Chef in der Praxis, ihnen dann die entsprechende Tarifanpassung auch auszuzahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man für die Stärkung der ambulanten hausärztlichen Versorgung eben auch den Vergütungsaspekt verbessert und mindestens gleich attraktiv macht, auch in der Reaktionsfähigkeit sozusagen auf Tarifanpassungen in gleicher Weise flexibel macht, wie das im Krankenhaus derzeit der Fall ist.
Genau, werfen wir jetzt nochmal den Blick. Also so diese Entbudgetierung ist ja ein Teil der gesetzlichen Maßnahmen, aber es ist ja auch zum Beispiel vorgeschlagen also momentan hat man ja eine quartalsbezogene Pauschalvergütung, aber jetzt soll man eben in so einem größeren Versorgungszeiträumen denken und auch so sogenannte Versorgungspauschalen sollen eingeführt werden, die dann quasi jährlich abzurechnen sind. Das klingt ja in der Theorie erstmal ganz nett auch, ne? Diese, zumindest kenne ich so eine große Debatte auch um diese quartalsbezogene Abrechnung. Und jetzt haben Sie da aber Berechnungen angestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Wo liegt denn da das Problem aus Ihrer Seite? Oder wo kommt es da zu Verwerfungen?
Auch hier haben wir wieder so eine Situation, die nicht ganz untypisch für Gesetzgebungsprozesse ist. Die Idee ist herangetragen worden an das Gesundheitsministerium, ausgehend von dem Modell des Selektivvertrags, hausärztlichen Selektivvertrags in Baden-Württemberg. Dort gibt es eine Pauschale, die im Sinne einer Art Vorhaltepauschale ist für Praxen, die eben Chroniker versorgen. Und die wird zusätzlich gezahlt als, man könnte sagen, Unterstützung für diese Aufgaben der Betreuung von Chronikern. Das ist ja in der Regel dann auch eine zeitintensive Sache. Die Patienten kommen öfter im Jahr und da wurde gesagt, um das zu unterstützen und das Ganze möglichst bürokratiearm zu machen, gibt es diese Pauschale, die dort aber natürlich auch daran gebunden ist, dass der Patient oder die Patientin als Chroniker regelhaft von dieser Praxis betreut wird und das wird dadurch dokumentiert, dass der Patient sich einschreibt. Wir wissen auch, dass die Patientinnen Patienten sich gerne dann mal auch woanders versorgen lassen zwischendrin. Und deswegen wird diese Pauschale zwar auf das Jahr bezogen kalkuliert und ausgezahlt, aber nicht auf einmal, sondern sie wird quartalsweise ausgezahlt, sodass, wenn der Patient seine Bindung an die Praxis quasi löst, indem er weitere Praxen aufsucht, dann eben diese Auszahlung aufstoppt. Und wenn es gelingt, den Patienten in der Praxis zu halten, dann wird er natürlich auch über 4 Quartale voll ausgezahlt. Und die Problematik besteht jetzt darin, dass wenn man versucht, diesen Gedanken auf den Kollektivvertrag zu übertragen oder auf die Regelversorgung zu übertragen, Risiken entstehen für die Praxen, indem eben der Gesetzesentwurf jetzt vorsieht, dass eine solche Versorgungspauschale nur von einer einzelnen Praxis abgerechnet werden kann und eben nicht der Tatsache Rechnung getragen wird, dass eben die Patienten, die heute als Chroniker mit Chronikerzuschlag identifiziert behandelt werden, nur zu etwa 2/3 tatsächlich in einer Praxis versorgt werden. Und im Schnitt nimmt ein sogenannter Chroniker eben 1,45 Hausarztpraxen in Anspruch. Das Risiko, was dann entsteht, ist, dass die anderen in Anspruch genommenen Praxen keinen Anspruch auf die Pauschale haben, aber vielleicht in Erwartung auf diesen Anspruch den Patienten behandelt haben. Außerdem ersetzt die Versorgungspauschale die bisherigen versicherten Pauschalen. Das heißt, es ist der wesentliche Abrechnungsinhalt der Hausarztpraxis. Und wenn ich dann die Versorgungspauschale nachträglich doch nicht zuerkannt bekomme, dann habe ich auch gar keine andere Abrechnungsgrundlage mehr, die mich für meine geleistete Arbeit entschädigt, sodass, wenn man den Entwurf, so wie er jetzt ist, knallhart umsetzen würde, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es einfach letztendlich der Versorgungsrealität völlig zuwiderliefe, dann die Praxen in eine große Unsicherheit stellt und die KVen, die das auszahlen müssen, sozusagen zum Schiedsrichter macht, welche von den 2 oder 3 aufgesuchten Praxen denn jetzt die Versorgungspauschale bekommt und die anderen müssen wieder ausgehen. Das wäre einfach das völlige Chaos. Das kann einfach so nicht kommen. Und deswegen muss an dieser Stelle auch nachgebessert werden.
Also sozusagen Kriterien zu definieren, wer das dann bekommt oder sozusagen.
Na, wahrscheinlich ist es, wenn man auf die Einschreibung oder die Bindung der Patientin, des Patienten an die Praxis verzichten möchte, dann wird man, glaube ich, nicht umhin können, eben auch diese Quartalsabhängigkeit weiter fortzuführen.
Wenn ich jetzt mal nachgefragt, mal so aus der Theorie her ist das ja ein charmanter Gedanke, ne? Dass ich sage, ich kriege meine maximale Abrechnung nicht mehr dadurch, dass ich Patienten 4-mal im Jahr einbestelle, sondern eine Chronikerin oder Chroniker, der jederzeit kommen darf und bei mir seine Medikamente erhält, vielleicht aber auch sozusagen, die gar nicht die Notwendigkeit hatte, dass ich den viermal im Jahr sehe, zu sagen, wir sind super eingestellt, es läuft alles wunderbar, wir sehen uns halbjährlich sozusagen und ich erhalte trotzdem für die Betreuung dieser Person, die mir auch sonst jederzeit kommen kann, trotzdem eine entsprechende Jahrespauschale. Ja, und erspare damit aber Arztzeit und Patientenzeit, die anders sinnvoll auch genutzt werden kann. Also von der Grundidee ist, scheint mir das ja irgendwie plausibel oder auch sinnvoll. Ließe sich da nicht auch irgendwie eine andere denkbare Lösung entwickeln? Also das, weiß ich nicht, die 1,45 Arztkontakte je Chroniker oder hausärztlichen Kontakte je Chroniker, muss man ja korrekterweise sagen, zum Beispiel zustande kommen, weil Urlaubsvertretung stattfindet. Ja, weil natürlich ist eine Hausarztpraxis auch mal im Urlaub und dann fehlt aber doch, weiß ich nicht, das Ramipril und dann ist man beim Kollegen und lässt sich das da verschreiben. Ne? Also lässt sich nicht auch über solche Vertretungsziffern oder so etwas lösen?
Lässt sich lösen, ist aber derzeit so nicht vorgesehen. Deswegen meine ich, man kann die Probleme sicher versuchen zu heilen, aber dann wäre es wahrscheinlich vernünftiger. Man würde hier nicht davon ausgehen, dass die Versorgungspauschale bisherige Vergütungsposition ersetzt, sondern dass sie im Grunde genommen eine zusätzliche Förderungsmaßnahme ist, so ähnlich wie es ja auch tatsächlich in dem Selektivvertrag in Baden-Württemberg ursprünglich konzipiert worden ist. Und warum ist das jetzt nicht gemacht worden? Weil das BMG im Grunde von einer Umverteilung der Mittel ausgeht. Also die bisher eingesetzten für die sogenannte Versichertenpauschale, also die quartalsbezogene Basispauschale, vorgesehenen Mittel sollen einfach neu eingesetzt werden für diese Versorgungspauschale. Und die Annahme, es gelänge, alle Chroniker viermal im Jahr einzubestellen, die trifft ja auch nicht auf die Realität zu. Tatsächlich kommen wir im Schnitt eher bei so 3 Quartalen im Jahr raus, 3 Fälle im Jahr. Das heißt, auch die Versorgungspauschale würde, wenn sie eben als ersetzende Pauschale kalkuliert würde, wahrscheinlich nicht mit dem Wert 4 angesetzt werden können. Das muss man ja auch mit den Kassen noch verhandeln im Bewertungsausschuss. Ja. Sodass wir also die zusätzliche Problematik hätten, dass Sie, Herr Nolderik, wenn Sie dann als Praxisinhaber einen Patienten haben, den Sie tatsächlich in 4 Quartalen sehen, im letzten Quartal sozusagen umsonst arbeiten würden. Jetzt ist halt die Frage, kriegen Sie genug andere Patientinnen und Patienten, für die Sie dann sozusagen eine höhere Pauschale bekommen haben im Sinne einer Mischkalkulation. Und ich finde, dass die Anreizwirkung dann eine sehr schwierige wird. Das heißt, Sie müssten im Grunde darauf achten, dass Sie ein ausgewogenes Patientenverhältnis haben zwischen denen, die nur ganz selten kommen und denen, die häufig kommen. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie nicht die Zielsetzung, mit der eine Hausarztpraxis in die Versorgung gehen sollte, sondern sie sollte sich ja um die Bedürfnisse ihrer Patienten vollumfänglich kümmern können. Und das würde eigentlich bedeuten, dass sie auch für die Patienten, die sehr aufwendig sind, dann eine entsprechende Vergütung bekommen. Und nach meiner langjährigen Erfahrung hier in diesem System ist es schon so, dass es ihnen schwerfallen dürfte, psychologisch sich noch ausreichend vergütet zu fühlen, für die Patienten, die sie dann quasi im 4. Quartal umsonst behandeln, auch wenn sie für einige andere Patienten sozusagen am Anfang des Jahres in Anführungsstrichen etwas zu viel bekommen haben. Also wir sollten, glaube ich, tatsächlich das Geld der Leistung folgen lassen. Und die spannende Frage, die hier eher im Raum steht, ist, gelingt es uns nicht eher den, und das, so habe ich auch die ganze Initiative verstanden, den sozusagen den Praxiskontakt stärker zu vergüten. Also im Augenblick fokussieren wir ja sozusagen auf den Arztkontakt. Und wo wir viel eher hin müssen, um die Praxen zu entlasten, ist doch, dass die Praxen die Möglichkeit haben, den Patienten auch zum Beispiel im Wege einer digitalen Kommunikation, auch nicht zwingend unmittelbar, sondern das kann auch zeitversetzt sein, zum Beispiel per TIM in Zukunft, also TE Messenger, quasi die gesicherte E-Mail, der gesicherte E-Mail-Verkehr mit dem Patienten. Es kann sein, dass Telefonate oder Videotermine ausreichend sind, der Patient also nicht immer in der Praxis erscheinen muss, dass man die Praxis anders organisieren kann, dass es auch Mitglieder des Praxisteams sind, die den Patienten zwischenzeitlich betreuen und nicht immer der Praxisinhaber zur Stelle sein muss. Und diese Fragen werden meines Erachtens jetzt durch diese Fokussierung auf eine Pauschale, die die versicherten Pauschalen ersetzen soll, völlig nach hinten gedrängt. Also wir diskutieren meines Erachtens jetzt in die falsche Richtung, gedrängt durch diesen Referentenentwurf.
Ja, und was mir auch, und das vielleicht noch als kurzer Nachsatz, immer noch auch unklar ist, das sind ja auch Regelungen drin. Also es gibt ja die hausarztzentrierte Versorgung schon, jetzt soll sie nochmal über einen neuen Bonus angereizt werden. Wie ist das dann auch mit den DMP-Programmen? Wie fügt sich das dann alles zusammen? Also das ist mir persönlich noch unklar, aber genau, Pascal, ich
gebe das. Da sind Sie nicht die Einzige, ja, der da
okay.
unklar ist.
Ja, das ist auch gut.
Und die spannende Frage, dass natürlich die Fallzählung an so vielen anderen Stellen auch für die Funktionsfähigkeit des Systems relevant ist und das bisher nicht bedacht worden ist, meine ich, wie man dann damit umgeht, wenn durch die Versorgungspauschale plötzlich diese ganzen Fälle verschwinden, die Kontakte vielleicht noch da sind, aber die Fallzählung sie nicht mehr ausweist und damit eine ganze Reihe von anderen Problemen an anderen Orten auftauchen, wie plötzlich als unwirtschaftliche Praxis dastehen, was ihre Verordnungen angeht oder ähnliches. Und das heißt, wir müssen so vielen anderen Stellen auch nachstellen und nachziehen, damit das System in sich dann wieder stimmig ist. Dass ich mich eben frage, ob dieser Wunsch nach weniger Bürokratie mit dieser Maßnahme jetzt tatsächlich erreicht wird oder ob es nicht am Ende viel komplizierter wird, auch, ich sag mal, noch eine für alle einigermaßen befriedigende Stabilität der Vergütung und der Steuerungsaspekte im System hinzubekommen, bloß weil man jetzt hier, ohne dass ein einziger Cent zusätzlich ausgezahlt wird, von dieser Versicherten auf die Versorgungspauschale umstellt.
Kommen wir noch zu einem letzten Thema, auch wenn es nicht ganz unkompliziert bleibt, diese angedachten Vorhaltepauschalen nicht zu verwechseln mit der Versorgungspauschale, auch wenn nahezu gleich klingend, sollen an regelmäßige Abend- und Samstagssprechstunden geknüpft sein. Ich weiß von ein paar bekannten Hausärzten und Hausärzten, dass es solche Vorgaben bereits in einzelnen KV-Bereichen gibt. Wissen Sie irgendetwas dazu? Gibt es Daten dazu, wie groß die hausärztliche Inanspruchnahme zu solchen Randzeiten ist? Also wir in Heidelberg in unserer Praxis haben beispielsweise eine Abendsprechstunde in einer unserer beiden Praxen und die wird naja, eben halt von einem Teil genutzt, aber ansonsten sitze ich ja auch manchmal im ärztlichen Bereitschaftsdienst abends oder am Wochenende da und da sehe ich natürlich auch einige Patienten, aber natürlich auch mit dem viel größeren Einzugsgebiet, ne, aus allen möglichen Praxen, die ja dann sich eben aufmachen zum Bereitschaftsdienst. Also ist das sinnvoll sozusagen darüber so eine Erweiterung der Sprechstundentätigkeit zu forcieren?
Also die Vorhaltepauschale, die Umstellung bei der Vorhaltepauschale ist ja eine, auch hier wieder eine Art Umverteilungsmaßnahme. Das heißt, es kommt eigentlich dazu kein zusätzliches Honorar rein, sondern die bisherigen anteiligen Honorarvolumina sollen sozusagen auf andere Kriterien umgestellt werden. Die Samstagssprechstunde wäre nur eine von mehreren Kriterien. Und im Prinzip wird der Selbstverwaltung hier der Auftrag erteilt, wenn das so umgesetzt würde, einen Kriterienpool zu definieren, der erfüllt werden muss, um an diese dann erhöhte Vorhaltepauschale zu kommen, die allerdings dann nur deswegen erhöht wäre, weil eben Mittel, die sonst an die Praxen geflossen sind, die heute die Vorhaltepauschale abrechnen können, diesen Praxen weggenommen werden. Und auch hier haben wir das Problem, dass etwas, was als Förderung gedacht ist, auch hier ist der Selektivvertrag in Baden-Württemberg Pate gestanden. Dort gibt es eine Förderung dafür, dass man eine zusätzliche Abend- oder gelegentlich eine Samstagsprechstunde anbietet, also nicht jeden Samstag, sondern einmal im Monat. Und das heißt, eine Idee zu sagen, wer sich hier engagiert, kriegt auch zusätzliche Mittel. Bei der Übernahme in den Kollektivvertrag in eine Honorarumverteilung umgewandelt wird. Nämlich, wer das macht, kriegt Geld von anderen, die es nicht machen. Und die Frage, die sich einfach stellt, ist, können wir es uns denn überhaupt leisten, anderen Praxen Honorarmittel zu entziehen, wenn wir doch wissen, dass wir eigentlich jeden Hausarzt und jede Hausärztin im System brauchen und auch diejenigen, die schon älter sind und vielleicht zum Beispiel solche Angebote dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr mit anbieten wollen, aber immer noch eine ganz wichtige Stütze in einer Phase sind, in der wir im Grunde jeden Kopf in der Versorgung brauchen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, gut, wir haben einige Hausarztpraxen, die machen sich's offenbar einfach. Das sind eher sowas wie Hobbypraxen, die behandeln sehr wenig Patienten und machen auch keine Hausbesuche und andere Dinge, wo man sagen würde, es kann das überhaupt eine ordentliche hausärztliche Versorgung sein. Da könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass man sagt, dass man hier keine zusätzliche Förderung leistet. Die Frage ist, muss man diesen Praxen denn unbedingt Honorarmittel entziehen in der jetzigen Situation. Ich bin der Auffassung, dass diese Wirkung dieser Vorhaltepauschale derzeit extrem schwer zu beurteilen ist, weil ja hier nur ein, ich sag mal, grob umrissener Arbeitsauftrag an den Bewertungsausschuss formuliert wird, das neu zu fassen. Und was am Ende dabei rauskommt, kann man nicht sagen. Unsere Berechnungen sollten nun mal zeigen, dass dabei durchaus das Risiko besteht, dass auch alle Hausarztpraxen am Ende Geld verlieren könnten, wenn eben die Kriterien so gefasst werden, dass eben nur noch ein relativ kleiner Anteil der Praxen diese Kriterien auch tatsächlich erfüllt. Und ob das dann so kommt oder nicht, das kann heute niemand sagen. Ich möchte nochmal hier an dieser Stelle betonen, dass ich meine, dass wir in einer Situation, wo wir über einen drohenden Praxenkollaps, über eine Personalknappheit in den Hausarztpraxen sprechen und im Grunde wissen, dass wir jede Ärztin und jeden Arzt im Prinzip dazu anreizen müssen, einen möglichst großen Anteil seiner Lebenszeit in die Versorgung, in die ambulante Versorgung zu stecken, dass wir in der Zeit mit Fördermaßnahmen zusätzlicher Art arbeiten sollten und nicht mit Honorarumverteilungen, die mehr Unsicherheit schaffen.
Okay, wunderbar. Das könnten wir als Schlusswort stehen lassen, zumal die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist im Interview. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Auskünfte und sind, ich würde sagen, wahrscheinlich alle miteinander gespannt, was aus diesem Referentenentwurf zum GSVG denn noch wird und welche Teile dann davon tatsächlich nachher wie beschlossen werden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Ja, ich wollte nach dem Interview noch ganz kurz anmerken, dass das natürlich ein Blick sehr aus der ärztlichen Versorgerecke ist. Wie soll es auch anders sein? Ne? Ist eben halt auch eine Interesseninstitution, wäre aber bei, naja, jedem anderen Player, den man dazu hätte interviewen können, auch nicht viel anders geworden. Das muss man natürlich so ein bisschen berücksichtigen.
Krankenkassen, Claudi hat sich zurückgehalten.
Ja, genau. Claudi musste ganz arg auf ihren Händen sitzen, damit irgendwie nichts bei den Nein. Alles gut.
In der Nägel gebissen.
Okay. Ja, das hätte ich gesehen. Deswegen, mein Gott. Genau, also klar, da kann man natürlich unterschiedliche Perspektiven drauf haben. Ich fand das trotzdem ganz spannend, ein paar Punkte, die er da aufgemacht hat. Wer sich nochmal für einen anderen Blick auf dieses entkernte Gesetz interessiert, dem sei das jüngste Pflegeupdate des Übergabe-Podcasts empfohlen. Da gibt es einen kurzen Rant dazu, weil das natürlich mit den Streichungen der Gesundheitskioske, nehmen wir jetzt erstmal an, es käme so, natürlich auch in dieses angedachte Feld für die Community Health Nurses, da haben wir erst im letzten Podcast drüber gesprochen, natürlich auch wieder wegfällt, ne? Und dann aber Hauptsache, die Hausärzte werden gestärkt und was passiert denn hier mit uns Pflegenden, ne? Also das kann man schon auch ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite, um nochmal den Bogen zurückzumachen, ne? Hier in Baden-Württemberg ist seit gar nicht so langer Zeit gerade raus, dass das letzte Quartal 23 budgetiert wird. Das heißt, meine Chefs haben jetzt gerade, ich bin ja noch in Weiterbildung, gerade erfahren, dass sie für das letzte Quartal, in dem sie die Abrechnung abgeschlossen haben, weniger Geld erhalten werden. Wissen die aber auch noch gar nicht, wie viel. Das erfahren sie ja immer ungefähr 6 bis 9 Monate später, wie viel Geld sie denn für dieses Quartal gekriegt haben. Also unter solchen Bedingungen, ja, würden viele andere Selbstständige gar nicht erst arbeiten, ne? Wenn du so einen Schlüsseldienst rufst, ja, ist natürlich so mäßig vergleichbar oder irgendwen anders beauftragst, der macht dir eine Rechnung, Kostenvoranschlag und dann zahlst du das oder halt auch nicht, ne? Und dass du irgendwie ein paar Monate später gesagt kriegst, wie viel du verdienst und ob du überhaupt alles gezahlt kriegst von dem, was du sozusagen an Leistung erbracht hast, das ist natürlich auch eine Situation, die verständlicherweise von einer Seite auch unbefriedigend sein kann, ne? Deswegen gibt es da viel Diskussionsbedarf, wie wir hier gerade aufgezeigt haben.
Es ist nicht so einfach. Gut, aber jetzt gehen wir mal zum Medizinmurks.
Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous.
Ja, und ganz kurz vorab, nach der Folge 121 hatte ich nämlich Mailkontakt mit der Charlotte Kugler, denn diese doppelte Finanzierung von Übersichtsarbeiten durch GBA und gleichzeitig Leitlinien durch Innofonds, der auch beim GBA sitzt, das war ihr auch schon mal aufgefallen, nämlich bei einem ihrer Forschungsprojekte zu Knietipps. Und dazu hat sie einen lesenswerten Kommentar in Systematic Reviews veröffentlicht, den sie mir zugeschickt hatte. Da kann man das ganze Problem noch mal ein bisschen ausführlicher nachlesen. Den packen wir auch in die Shownotes. Den habe ich hier, sehe ich gerade im Pad noch vergessen, den reiche ich noch nach. Und genau, da könnt ihr euch Da könnt ihr eigentlich was lesen. Jetzt aber zum Eichenmurks, nachdem Claudia schon gesagt hat, was zur Hölle ist denn eine Schulterlamage, zum Beispiel einer Kalkschulter. Das Schultergelenk ist erstmal ja ein relativ komplexes Gebilde und besteht eigentlich aus 5 Einzelgelenken, wenn man es durchzählt. Und die vielen Bewegungsausmaße werden durch eine Vielzahl an Muskeln und Sehnen ermöglicht. Also man kann das ja wirklich in alle möglichen Richtungen bewegen, kippen, rotieren. Und soweit so basal, durch degenerative Veränderungen können Sehnen verkalken. Das heißt, es lagern sich tatsächlich Calciumphosphatsalze in der Sehne ab und beeinträchtigen dann die Beweglichkeit. Soweit so Konsens. Und das ist auch ein echtes Problem. Wenn man schmerzhafte Schultergelenke anschaut, dann findet man bis zu 42% davon solche Veränderungen. Das sieht man zum Beispiel im Röntgenbild, wenn man die einfach so von vorne nach hinten durchstrahlt, sieht man dann so, naja, plötzlich Verdichtungen, die auf das Röntgenbild da nicht hingehören, dann denkt man sich, das könnte eine Verkalkung sein. Das kann man dann weiter verifizieren. Und eine etablierte Therapiemethode in Orthopädie ist die ultraschallgesteuerte Lavage, das heißt eine Spülung. Dabei wird das Schultergelenk punktiert mit einer Lösung. Das ist dann, soweit ich es weiß, eigentlich immer Kochsalz, gespült, also quasi reingegeben, wieder rausgesaugt. Und dadurch nach orthopädischer Idee, so ist die Grundlage dahinter, diese Verkalkung im Schultergelenk entfernt. Das ist ein ambulanter Eingriff, also gut mach- und abrechenbar. Ne? Also muss man jetzt keine Vollnarkose für machen, reicht eine lokale Betäubung etc. Und es gibt auch einige positive Studien dazu. Da fehlt aber immer eine adäquate Kontrollgruppe. Deswegen war ich jetzt in der Praxis auch immer so, naja, also wirkt jetzt auf mich nicht so ganz plausibel, aber es gab ja Studien dazu, also war ich jetzt auch da nicht so super kritisch. Und jetzt gibt es aber eine wirklich sehr schöne und sehr aufwendige Arbeit einer norwegischen Gruppe. Ultrasound Guided Lavage with Corticoid Steroid Injection versus Sham Lavage with and without Corticosteroid Injection for Calcific Tendinopathy of Shoulder Randomized Double-Blinded Multi-Arm Study. Also ein wahnsinnig langer Titel, veröffentlicht im BMJ im Oktober letzten Jahres, also auch noch relativ frisch, ein halbes Jahr alt. Und die haben 220 Patientinnen und Patienten eingeschlossen mit mindestens traumatischen Schulterschmerzen und einer sogenannten Kalkschulter, also diesen nachgewiesenen Veränderungen. Und die wurden in 3 Gruppen randomisiert und haben entweder eine typische Lavage plus Spritzen eines Corticosteroid-Depots erhalten. Das ist auch relativ üblich, also dass man das da zur Entzündungshemmung etc. Schmerzhinderung hinspritzt. Oder eben halt eine Sham-Lavage plus Steroid-Depot oder Sham-Lavage und Sham-Depot, also ich glaube nur ein bisschen Schmerzmittel hingespritzt bekommen. Genau, wie macht man jetzt so eine Sham-Lavage? Das kann man sich ja irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ne? Also klar, zumindest der Operateur kann nicht verblindet sein, das ist irgendwie klar, sondern man kann den Patienten verblinden und die auswertende Person. Aber auch trotzdem, wie macht man das dann, wenn der Patient ja gar nicht in Vollnarkose ist, sondern ja irgendwie sieht jetzt vielleicht nicht ganz zur Seite, aber kann ja schon irgendwie sehen, ob da irgendwas passiert oder ob da irgendwas zu hören ist im Operationssaal. Und die haben das so gemacht, man sticht die Nadel nicht bis ins Schultergelenk, sondern sticht nur in den Muskel rein, also in die Weichteile, bis vors Gelenk und spült dann mit dem Gerät 5 Minuten außerhalb des Körpers. Und das ist schon ziemlich cool und fancy, ne? Also auf was für Ideen man so kommt und wie man das dann macht, damit alle das Gefühl haben, dass da was passiert. Also ich meine, alle im Saal wissen ja, was passiert, ne? Außer eben dem. Aber das ist natürlich gut, ja, weil sonst hast du natürlich direkt Verzerrungseffekte drin. Und da zeigt sich dann in den Ergebnissen, wie so oft, wenn man so Therapieverfahren richtig gut untersucht, zeigt sich, es wirkt nicht. Ich habe jetzt ja auch, also ich bin ja kein Orthopäde. Ich weiß, ich habe auch ein paar Patienten in der Praxis, die das hatten, ja, und die dann sagen, ich konnte meine Schulter nach viel besser bewegen, so. Und bisher gab es ja auch keine tollen, großartigen anderen Untersuchungen, deswegen muss man ja sagen, naja, also kann ja ein Versuch wert sein, ne, aber jetzt gibt es eben diese Arbeit. Und wenn man nach 4 Monaten schaut, im Oxford Shoulder Score, der Schmerz- und Alltagsbeweglichkeit abfragt, sieht man keine Unterschiede, ja. Und zwar auch zwischen anderen Gruppen nicht, also auch diese Steroidinjektion, die man ja sonst eigentlich immer relativ frequent auch macht und was, glaube ich, auch konservatives Grundkonzept ist, auch kein Unterschied. Das ist so ein bisschen schade. Da weiß ich nicht, ob man das jetzt schon für voll rausnehmen kann, aber zumindest kann man mit diesen Ergebnissen aus dem Oktober 23 jetzt eine Schulterlavage nicht mehr das erste Mittel der Wahl sein bei diesem Erkrankungsbild. Und da werden sich dann, wenn sich das mal durchsetzt in der Versorgung, das dauert ja meistens ein bisschen, dann einige orthopädische Praxen auch umstellen müssen, sage ich mal.
Cool, spannend.
Ja, interessant.
Haben wir noch eine kurze Kontaktanzeige? Ich zitiere: Golfer, Segler, Kunstsammler, interessanter Mediziner, Gutachter, internationaler Unternehmer, 63,89 Meter, eloquent, souverän, kultiviert, sucht niveauvolle, intelligente Sie zum Lieben, Lachen, glücklich sein. Ich habe mich gefragt, was denn ein uninteressanter Mediziner ist.
Ach so, okay.
Also sind Golfen, Segeln, Kunstsammler nicht interessant? Also was wird davon wie herausgehoben? Ne?
Naja, das und wieder was für eine Performance, ne? Also,
wahrscheinlich auch so ein Orthopäde, der so Kalkschultern. Entschuldigung.
Und das international.
Wir hatten doch mal dieses diese Studie auch aus dem BMJ, oder? Christmas Edition mit dem Handicap, ja. Fachspezisten, aber ich glaube, das waren die Gefäßchirurgen, die das beste Handicap hatten. Aber die Orthopäden waren nicht so weit dahinter. Also, ja gut.
Wir sind durch.
Gut. Mhm.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unser Dank, dass du auch dieser Episode Gesundheit, Macht, Politik gelauscht hast. Wenn dir unser Kauderwelsch an Themen, Diskussionen und dem Versuch, Einblicke in die Welt der Gesundheitspolitik zu liefern, gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn du uns auch unterstützen könntest, und zwar mit einem einfachen Gefällt mir oder so, was auch immer da auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst oder auf der du dich Social Media mäßig rumtreibst, gerade angeboten wird. So, jetzt sind wir aber durch. Würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.